Willkommen zur Evangeliumsandacht am 19. Mai 2024. Am Pfingstfest feiern wir die Geburt der Kirche. An diesem 50. Tag nach Ostern hat Gott seinen Geist auf die Gemeinde ausgegossen. Zacharia 4, Vers 6. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Wir singen nun vom Lied Schmückt das Fest mit Maien.
Schmückt das Fest mit Maien, lasset Blumen streuen, zündet Opfer an. Denn der Geist der Gnaden hat sich eingeladen, machet ihm die Bahn. Nehmt ihn ein, so wird sein Schein euch mit Licht und Heil erfüllen und den Kummer stillen. Tröster der Bedrückten, Siegel der Geliebten, Geist voll Rat und Tat, starke Gottes Finger, Friedensüberbringer, Licht auf unserem Pfad. Gib uns Kraft und Lebenssaft, lass uns deine teuren Gaben zu Genüge laben.
Hören wir auf verschiedene Bibeltexte und Gedanken zum Thema für den Sonntag. Psalm 118. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein an ihm. O Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Hause des Herrn. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet, schmücket das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott und ich danke dir, mein Gott, ich will dich preisen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Ein Gebet, Autor, unbekannt. Komm, du Sturm, zerreiß die Wolken der Traurigkeit, lass uns die Sonne sehen. Komm, du Atem des Lebens, hauche uns an, damit wir unsere Gräber verlassen und auferstehen aus der Trägheit und Angst. Komm, du Feuer des Gottes, taue das Eis auf in unseren Herzen und öffne uns für dich und andere. Komm, du Heiliger Geist, wärme, belebe, bewege uns. Amen. Johannesevangelium, 14. Kapitel, die Verse 15 bis 19 und 23b bis 27. Jesus spricht: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Und auch ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht allein und verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Es dauert nur noch eine kurze Zeit, dann wird die Welt mich nicht mehr sehen. Ihr aber werdet mich sehen, und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Mein Vater wird ihn lieben, und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, wird sich nicht nach meinem Wort richten, und dabei kommt das Wort, das ihr hört, nicht einmal von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Ich habe euch das gesagt, solange ich noch bei euch bin. Aber der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch hinterlasse, ist mein Friede. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen und habt keine Angst. Wir singen nun von dem Lied »Wir wollen alle fröhlich sein«.
Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Halleluja, 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 gelobt sei Christus, Mariensohn.
Gedanken zu Hesekiel 37, 1 bis 14. Den Text lese ich später. Wie ist es wirklich? Stirbt die Hoffnung zuletzt? So sagt man ja gemeinhin, und damit wird eigentlich nur ausgedrückt, dass es den Tod faktisch gibt und Hoffnung nicht. Ich weiß und glaube, dass die Hoffnung nicht stirbt, sondern Hoffnung die Zukunft des Lebens in sich birgt. Denn dies ist die Botschaft des Evangeliums, die ich in meiner Theologie als Charisma, als Kernbotschaft ansehe. Die Heilstat in Kreuz und Auferstehung wird zur Hoffnung der Zukunft, und zwar über jeglichen Tod hinaus. Der heutige Bibeltext aus Hesekiel 37, 1 bis 14 stellt eine Schlüsselstellung des sogenannten deuteronomistischen Propheten Hesekiel dar. Israel, das Nordreich, war durch die Assyrer 130 Jahre vorher vernichtet worden. Die restlichen beiden Stämme Juda und Benjamin sind nun durch Nebukadnezar aus ihrem sogenannten gelobten Land und Gottesland vertrieben worden, der Tempel zerstört und des Tempels Güter in die Schatzkammern von Babylon gewandert. Hesekiel lebt nun als Gefangener, darf aber gleichzeitig seine Theologie des sogenannten zweiten Gesetzes, also des Gesetzes nach dem Bund an dem Berg, dem deuteronomischen Gesetz, verkünden. Obwohl gefangen, unterjocht und ohne Heimat, offenbart Hesekiel seine Prophetie und Theologie des zweiten Gesetzes des Deuteronomiums in der Bedeutsamkeit des ersten. Die Vision, die er hier nun schriftlich festhält, macht die Bedeutsamkeit deutlich. Ich lese Hesekiel 37, 1 bis 14. Des Herrn Hand kam über mich, und er führte mich hinaus im Geiste des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld, das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch, und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir, weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Odem euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr lebendig werdet und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es regte sich und die Gebeine rückten zusammen, Gebein für Gebein. Und ich sah und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen, aber noch kein Odem war in ihnen. Und er sprach zu mir, weissage zu dem Odem, weissage du Menschenkind und sprich zu dem Odem. So spricht Gott der Herr, Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein übergroßes Heer. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt, und unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen. So spricht Gott der Herr, sieh, ich will euch Gräber auftun und holen euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, meinem Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinem Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Der Odem, der die Toten wieder auferweckt. Nachdem den Gebeinen wieder Sehnen und Fleisch und Haut gewachsen ist, welch ein bombastisches Bild für die Hoffnung, für das Blasen, für den Odem, die vielen Toten auf dem Feld, Israel und Juda sollen wieder erweckt werden. Das ist die Botschaft des Deuteronomiums, des zweiten Gesetzes. Das zweite Gesetz hat aber wesentliche Änderungen zum ersten vorgenommen. Die Schuld ist nicht mehr auf dem Volk an sich. Das heißt, die Kinder müssen nicht mehr der Väter Schuld sühnen, sondern können auf ihr eigenes Verhalten und Tun bauen. Dieser Aspekt der Individualisierung auf die unmittelbare Schuld des Einzelnen ist eines der wesentlichsten Aspekte des theologischen Neuanfangs in der Krise bei Hesekiel. Das Dilemma des zweiten Gesetzes des Deuteronomiums ist ja, dass man kein eigenes Land mehr hat. Der Bund am Berg Sinai für die Zukunft im gelobten Land durch die Vertreiber der Philister und anderer Wohnbevölkerung ist nun durch den Verlust desselben Landes nach wie vor geprägt. Selbst nach Kyros, nach 539 und dem Tod von Hesekiel bleibt das Land Juda in fremder Hand. Und auch zur Zeit Jesu ist es in fremder Hand. Und dennoch kämpfen Jüdische mit Jüdischen um die Deutungshoheit dessen, was denn das dritte Gesetz, des Tritiums vielleicht genannt, für eine Bedeutung haben könnte. Oder wie der neue Bund nicht nur für Israel und seine Menschen, sondern für die Menschen auf der ganzen Welt von Bedeutung werden kann. Es ist nicht der Jude Jesus von Nazareth, der als Messias aufersteht, sondern die Gewissheit, dass es weder Nation noch Rasse noch Herkunft noch irgendeine Bedeutung haben kann in diesem neuen Bund, bei dem weder Grieche noch Heide noch Jude ist, wie Paulus sagt. Und der Bund wird vom Bund des Volkes Israel zum Bund Gottes mit den Menschen. Was man auch immer heute von dem Heil Gottes halten will, es endet in der Gewissheit, dass die Botschaft des Evangeliums Hoffnung der Zukunft ist. Und zwar für jeden und für jede, immer und überall, die diese Bedeutsamkeit dieser wesentlichen Botschaft, die in Jesus als Christus verkündigt ist, auch wahrnehmen und glauben. Es ist keine ethische Botschaft, sondern eine Botschaft des Glaubens, der auch zu ethischem Handeln im Evangelium letztlich führen kann. Aber nur so herum, nicht andersherum. Nicht das Handeln erzeugt Glauben, sondern der Glaube erzeugt das Handeln. Wenn nun heute die Kirche in ihrer größten Krise ist, nämlich immer weniger Menschen mit immer mehr Geld zu haben, also der Versuchung zu erliegen, wichtig zu sein, obwohl sie keine Wichtigkeit mehr hat, dann setzt sie dies in einen unglaublichen Zugzwang zwischen Evangelium und eigener Existenz zu entscheiden. Denn Evangelium ist die Hoffnung der Zukunft über den Tod hinaus, jenseits aller statuierten Ordnungen, Strukturen, Religionen. Die Existenz ist die Hoffnung der menschlichen Existenz in diesem Leben. Ich weiß, wie ich mich entscheide und entschieden habe. Du auch? Amen. Wir singen den Kanon: Lobet und preiset ihr Völker den Herrn.
Lobet und preiset ihr Völker den Herrn, freuet euch seiner und dienet ihm gern. All ihr Völker, lobet den Herrn. Lobet und preiset ihr Völker den Herrn, freuet euch seiner und dienet ihm gern. All ihr Völker, lobet den Herrn. Lobet und preiset ihr Völker den Herrn.
Der Gebetsruf. Herr, schenke du uns und mir den Mut, die Kraft und Gerechtigkeit der Wahrheit in deinem Namen zum Sieg zu verhelfen. Mache uns und mich demütig und gewiss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun die Strophe 1 von Großer Gott, wir loben dich.
Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke, vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit.
Vor der Segensbitte noch ein lieber Gruß. Liebe Mama, alles Gute und Gottes Segen zu deinem 87. Geburtstag. Auch wenn der Körper mit dem Geist nicht mehr so folgt, wie du gerne möchtest. Aber das Gaspedal tut es noch. Alles Glück, Gesundheit und Zähne auf deinem weiteren Weg zu diesem Leben und dem nächsten. Die Segensbitte. Ich bitte für uns und mich um den Segen des Herrn, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig waren, sind und bleiben. Kyrie, Kyrie, eleison.